Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
So, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wir haben heute früh noch eine außerordentliche Mitgliederversammlung gehabt und noch eine geheime Vorstandswahl. Warum? Weil das Registergericht gesagt hat, ist alles okay, aber in der Satzung steht geheim und ihr habt es im Protokoll geschrieben, per Handzeichen. Also das haben wir dann geändert. Die Maela ist auch mit dabei, ist das nicht herrlich? Mit Dirndl. So, und für heute habe ich was ganz Besonderes vor. Den Adnan darf ich entschuldigen, der hat durch unsere Gebete hineinkatapultiert, ist er geworden in diese höchste Spitze der Stadtführung. Er ist jetzt mit dabei, die haben jetzt einen Empfang bei der Bürgermeisterin, dann anschließend haben die einen Gottesdienst miteinander und dann ist eben dieser Umzug, wo dann unser Patrone mit in der Kutsche sitzen darf. Also Gott gibt den Zugang zu den höchsten Kreisen zur Stadtführung. Ist das nicht herrlich? Lasst uns Jesus einen Applaus geben dafür. Und der Frank hat schon wunderbar für ihn gebetet, dass Gott ihm die Herzen öffnet, dass er Zugang bekommt und dass der Herr hier, sein Reich etabliert. Wir freuen uns, dass wir in Grafing sind und wir wissen alle, Gott hat einen Plan für Grafing.
Das haben wir ja alle gebetet, weil das in unser aller Herzen ist, oder?
Bevor wir starten, ich habe heute ein super Thema für uns vorbereitet. Und zwar hat es zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist, was bedeutet es, ein Christ zu sein? Die sieben herausragenden Merkmale. Und zugleich haben wir das als sieben Voraussetzungen für die Mitgliedschaft bei uns in unserer Gemeinde Jesu Christi. Also hier geht es nicht um die Mitgliedschaft im Verein. Der Verein ist eine Organisation, das ist eine, ich hätte es beinahe gesagt, lästige Pflicht. Aber was Leben stattfindet, ist in der Gemeinde. Das ist ein Organismus, der lebt, der sich entwickelt. Und darum geht es heute, die sieben Merkmale eines Jüngers, einer Jüngerin von Jesus und zugleich die sieben Voraussetzungen zur Mitgliedschaft. Aber bevor wir starten, möchte ich euch ein persönliches Wort von Jesus bringen. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin. Lernt von mir. Ich komme nicht mit Gewalt und Überheblichkeit. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Ich meine es gut mit euch und bürde euch keine unerträgliche Last auf. Herr Jesus, wie gnädig, barmherzig bist du. Geduldig und von großer Güte. Wir beten, Herr, dass du jetzt mitten unter uns bist, dass du durch unsere Reihen gehst, dass du jedes Herz berührst, dass jeder eine Begegnung mit dir, dem allmächtigen, lebendigen, einzigen wahren Gott hat. Dass wir spüren in unserem Herzen, dass wir deine Kinder sind, dass du uns liebst, Vater. In Jesu Namen. Amen. Da ist ein Nest, Oliver, da ist schon wieder eine da. Eine habe ich schon gekillt, jetzt ist noch eine da, eine Wespe. So, Gemeinde Jesu Christi, was ist eine Gemeinde? Darf ich um Aufmerksamkeit bitten? Was ist eine Gemeinde? Ich habe mich gefragt, was ist eine Gemeinde? Die setzt sich schon hin, Oliver. Was ist eine Gemeinde? Ich habe mir gedacht, jetzt schau mal, was Wikipedia sagt, was eine Gemeinde ist. Und schaut mal, was Wikipedia schreibt. Wikipedia sagt, die Gemeinden Christi sind eine christlich-protestantische Bewegung autonomer Glaubensgemeinschaften. Autonom heißt ja immer unabhängig. Der Schwerpunkt ihres Glaubensverständnisses ist die absolute Autorität der Bibel als Gottes Wort. Halleluja. Und die Wiederherstellung des neutestamentlichen Christentums in seiner ursprünglichen Form. Ich glaube, konzentrierter kann man es nicht sagen.
Danke,
Wikipedia. Ja, der nächste Punkt, das müssen wir ein bisschen in Frage stellen, aber immerhin, die ersten zwei Sätze, die sind schon mal ganz stark. Zu ihren markantesten Merkmalen gehören die heilsentscheidende Gläubigentaufe durch Untertauchen. Das ist jetzt eben die Frage, ist es wirklich heilsentscheidend? Da wollen wir Antwort finden auch nachher. Gläubigentaufe, das heißt, Babytaufe ist keine Gläubigentaufe, weil ein Baby ja nicht glauben kann. Ein Baby kann sich ja nicht entscheiden für Gott oder gegen Gott. Also Gläubigentaufe durch Untertauchen, die Feier des Abendmahls und eine kongregationalistische Gemeindeorganisation. Ich habe dann das ergänzt. Kongregationalismus ist eine Form der christlichen Gemeindeverfassung, in der die Autonomie der einzelnen Kirchengemeinden oberste Priorität hat. Das ist dann noch so ein Absatz im Wikipedia, das sparen wir uns jetzt. Aber die haben schon verstanden, um was es uns geht. Jetzt schauen wir mal, was wir sagen. Was ist eine Gemeinde? Was sagt Neuformation? Und ich habe nichts anderes gemacht, als diese nächsten Folien einfach von unserer Homepage herunterkopiert, weil da steht das alles schon. Unser Traum ist eine Gemeinde, die nicht eine Botschaft hat, sondern eine Botschaft ist. Warum? Weil wir ein lebendiger Organismus sind. Weil du und ich, wir sind der Leib Christi. Und wo du und ich, wo wir sind, ist Jesus. Und wo Jesus ist, ist sein Königreich. Wo Jesus ist, ist Friede, Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Eine Gemeinde, die nicht eine Botschaft hat. Ich habe letztes Mal vor 14 Tagen bei der Bergtour zu dem philosophisch angehauchten Begleiter gesagt, wir verkündigen keine Philosophie oder eine Botschaft, wir verkündigen eine Person. Wir spüren alle, dass es mehr geben muss in der Gemeinde, die Jesus vor über 2000 Jahren gegründet hat, als das, was wir derzeit erleben. Etwas Aufregendes, Außergewöhnliches, Göttliches. Das ist ganz wichtig, dass wir diese Erwartungshaltung in unserem Herzen haben, dass mit unserem Herrn Jesus nicht langweilig ist, sondern dass es aufregend ist, dass was Außergewöhnliches passiert. Gestern gehen wir auf den Berg, ich möchte euch sagen, wie das in der Praxis ausschaut. Der Adnan und ich gehen auf den Berg und diskutieren darüber. Und dann kommt jemand, dem begegne ich seit Jahren, immer am Samstag, wenn ich da an Fahrenpointen aufgehe. Immer mit seiner Frau und in der Regel mit Bekannten. Jetzt kommt der ganz alleine daher. Dann sage ich, hey, wie geht's? Ja, geht. Ja, wo ist denn die Frau? Ja, die Frau ist er stehen geblieben. Wir kennen uns beim Namen nicht. Ist er stehen geblieben und sagt, ja, die Frau, die hat letzten Sonntag einen schweren Sturz mit dem Rad gehabt. Der geht's ganz elend, das Knie ist ganz geschwollen. Und sage ich, ja, sollen wir beten für die Frau? Schaut er so, ja. Dann sagen wir der Adnan und ich hin, habe ich gesagt, wie heißt denn du? Und er sagt, er heißt Peter. Ich sage, ich bin der Reinhold, ist der Adnan. Und dann haben wir gebetet mit ihm. Gell? Haben wir gebetet, Vater, wir bringen jetzt den Peter und seine Frau von deinem Thron so ganz frei von der Leber weg. Da ist er den Mund nicht mehr zubekommen, vor lauter Staunen. Und dann hat er aber sich bedankt und dann hat er losgelegt. Ja, Gott, wenn es ihn wirklich gibt, wieso lässt er? Und das Ganze natürlich, kennst du es sicher alle. Und dann haben wir ihm halt kurz erklärt, warum das so ist, warum Gott das zulässt, dass Kinder geschändet und getötet werden und so weiter. Aber das sind so Begegnungen. Ich habe dann immer so ein Büchlein von mir dabei, Suche nach Sinn. Und das habe ich natürlich sofort ausgehändigt und habe gesagt, liebe Grüße an seine Frau und soll das lesen und so weiter. Aber das sind so Dinge, wo der Heilige Geist, und ich habe gespürt, das war vom Heiligen Geist initiiert, das war dermaßen dran. Und da muss man dann gehorsam sein und dann passiert auch was. Weil ich bin ganz sicher, da passiert was in seinem Herzen und im Herzen von seiner Frau. Also etwas Aufregendes, Außergewöhnliches, Göttliches, das sollten wir erwarten und der Heilige Geist freut sich über solche Erwartungen. Und du hast bestimmt auch Menschen in deiner Umgebung, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Familie, die Nöte haben. Und Gott möchte so gerne diesen Nöten begegnen. Und das ist wichtig, dass das aus uns herausströmt, dass wir Licht sind. In unserer Vorstellung sollte die Gemeinde Explosivkraft entwickeln und dynamisch sein, um die Welt und unsere Region auf den Kopf zu stellen. Das, was diese Welt an Erfahrung und an Information hat, das ist vollkommen konträr dem, was Gott uns an Weisheit mitzuteilen hat. Vollkommen konträr. Nur ein Beispiel, die Welt sagt, du wirst nur haben, was du nimmst. Und Gott sagt, nein, du wirst nur haben, was du gibst. Ja, das beste Beispiel ist der Landwirt, der im Frühjahr den Samen nicht selber fressen darf, sondern aufs Feld schmeißen wir es. Tatsächlich wird er 30, 60 und 100-fältig ernten. Und das ist schon einmal das erste Prinzip, das elementar ist. Wir wollen unsere Welt auf den Kopf stellen. Wir sind die Gemeinde der geliebten Söhne und Töchter des lebendigen Gottes als eine übernatürliche, geniale Erfindung von Jesus, dem Fürst des Lebens, gesegnet mit dem Attribut der Ewigkeit. Ewiges Leben ist in dir und in mir und es strömt aus uns heraus Friede und Freude und Kraft und Zuversicht und Perspektive und Hoffnung. Gemeinde, wo echtes Leben und herzliche Anteilnahme stattfindet, wo man miteinander lacht und einander liebt, Freude und Vergebung erlebt. Vitale Menschen, die das Leben Jesu aufeinander abfärben und sich gegenseitig ermutigen. Ich hoffe, mein Bericht jetzt hat dich ermutigt, dass du morgen genauso sensibel bist für den Heiligen Geist und auch die Not von einem Menschen erkennst und dem Menschen Gott durch dich dienen lässt. Das ist so wichtig, dass wir da uns trauen und auf Gott vertrauen. Gegenseitig ermutigen, mündig zu werden und hingegebene, begeisterte Jünger unseres Herrn zu sein. Menschen mit Strahlkraft nach außen, hinein in die jeweiligen Lebenswelten des Einzelnen. Und wir möchten euch noch viel mehr mit hineinnehmen. Wir haben gestern entschieden, der Adnan und ich, dass wir euch einfach eine Frage stellen. Wir haben uns überlegt, dass wir regelmäßiges Brainstorming machen, um euch noch mehr mit hineinzunehmen in den Auftrag Jesu Christi. Wir haben einen Auftrag. Und die Frage ist an euch, die müsst ihr nicht sofort entscheiden, aber bitte mailt mir das einfach. Wie oft hättet ihr gerne so ein Brainstorming? Es gibt die Möglichkeit, dass wir sagen, einmal im Monat. Wir treffen uns im ersten Mittwoch eines Monats um 19 Uhr hier im Grafing oder alle 14 Tage. Ja, teilt uns das bitte mit, ob das recht wäre, einmal im Monat an einem Mittwoch um 19 Uhr einfach mir eure Meinung schreiben und dann organisieren wir das. Wir möchten euch noch viel mehr mit hineinnehmen. Wir sind auch dabei, da liegen Mitgliedsanträge, zu wissen, wer fühlt sich zugehörig und wer möchte in welchem Dienst mitarbeiten und damit wir diese Dienste auch entwickeln und aufbauen können. Und auch auf unserer Homepage diese Dienstleiter und die Mitarbeiter darzustellen. Also bitte nimm so einen Mitgliedsantrag, wenn du es noch nicht ausgefüllt hast. Hier geht es um die Mitgliedschaft in der Gemeinde, nicht im Verein. Kreuz an, für welchen Dienst du gerne Verantwortung übernehmen würdest, wo du mitarbeiten möchtest. Und dann wollen wir diese Dienstbereiche auch entwickeln und auf der Homepage entsprechend darstellen. Zum Beispiel geht es jetzt darum, dass wir nächsten Sonntag miteinander Abendmahl feiern wollen. Aber das wollen wir nicht als symbolisches Mahl, sondern wirklich als Herrenmahl, so wie es in der Urgemeinde gefeiert ist, dass wir gesagt haben, jeder bringt was mit. Nicht mords warm, das können wir hier nicht, das können wir am Adnan unten, wahrscheinlich sind wir nächsten Sonntag unten beim Adnan im Büro, nicht zumuten, aber dass ja jeder ein bisschen was mitbringt, eine kalte Platte, ein Salat. Und dass wir dann miteinander Abendmahl feiern und dass jemand jetzt den Hut aufsetzt. Johannes hat mich angesprochen, er möchte mitarbeiten. Frank, du hast gesagt, wenn sich keiner meldet, ich würde dich bitten, weil die Clara hat mir eine E-Mail geschickt, dass du dich mit der Clara abstimmst und jeder, der was mitbringen möchte, dass er sich beim Frank meldet. Ich schicke euch jetzt einmal euch allen mal die Liste, die E-Mail-Liste, und dann könnt ihr euch untereinander abstimmen. Aber dass der Frank und die Clara den Hut aufsetzen und das organisieren, dass wir nächsten Sonntag miteinander schönes Abendmahl haben. Ja? Okay. Gemeinde nicht als Institution und hierarchische Organisation, sondern als ein lebendiger Organismus, der nicht ungeheure Mengen von Geld braucht, um sich selbst zu verwalten. Der ohne komische Frömmigkeit, Kontrolle und Manipulation und auch ohne selbstbezogene Leiter mit Machtansprüchen auskommt. Wir haben euch gesagt, wir haben es auf dem Herzen, dass hier für die Räumlichkeiten und für Personalkosten, für Mitarbeit keine Kosten anfallen. Aber bitte, sag deswegen bitte nicht, ja, dann muss ich ja hier nichts geben. Du gibst dir sowieso nicht uns, sondern Gott. Versteht es wirklich als Prinzip, das wollen wir auch nächsten Sonntag jeden. Ersten Sonntag im Monat wollen wir übergeben und den Segen da drin reden und Abendmahl feiern. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Alles Weitere am kommenden Sonntag. Da wirst du freigesetzt werden vom Heiligen Geist bezüglich Geben. Gib, so wird dir von Neuem gegeben werden. Und wofür wir das Geld verwenden und so weiter und so fort. Das werden wir also nächsten Sonntag besprechen. Eine Lebensform, die zutiefst göttlich und alles andere als religiös ist und gerade deswegen Menschen inspiriert und mit Lebensfreude, hoffnungsvoller Perspektive und Zuversicht überzeugt. Es muss in uns drin sein. Wenn wir selber nicht im Sieg leben, können wir einen anderen nicht retten. Es ist wichtig, dass du in der Gemeinschaft mit Gott selber im Sieg lebst, dass du Kraft ausstrahlst, dass der Heilige Geist Kraft fließen lassen kann. Das ist, was die Menschen brauchen. Kraft aus der Höhe. Dass der Herr unser Wort, das wir sagen, durch Heilungen, Zeichen und Wunder begleitet und dass in Kraft und Erweisung des Geistes das passiert. Weil wir können eigentlich niemanden ins Himmelreich hineindiskutieren. Diskutier auch mit niemanden. Ja, weil das Diskutieren bringt alles nichts. Sag ihm, wir haben nur einen Auftrag, das Wort zu verkündigen. Und das Wort bringt die Frucht, nicht du und ich. Du bringst nicht die Frucht und ich auch nicht. Das Wort Gottes bringt die Frucht. Und wenn das Wort Gottes in seinem Herzen die Frucht nicht bringt, hör auf zu diskutieren, das bringt nichts. Bete für ihn und geh weiter, wenn der diskutieren möchte. Wir können niemanden ins Himmelreich hinein argumentieren. Niemanden, weil es ist ein geistliches Werk. Auch wir Christen sollten uns immer wieder bewusst machen, was Gemeinde wirklich ist. Zunächst ist es die Gemeinde Jesu Christi. Jesus gibt uns ein wunderschönes Bild dafür. Er sagt, er ist das Haupt und wir sind sein Leib. Und er sagt weiterhin, dass jeder von uns, jeder Christ, du und ich, wir sind ein Glied an diesem Leib. Der Leib Christi, den bildest du und ich, wir sind sein Leib. Und wir als sein Leib, geführt vom Haupt, wir bringen zustande, was Gott geplant hat für diese Welt. Du und ich, wir sind sein Leib. Es geht also darum, dass jeder von uns in seiner Funktion als Glied am Leib wirksam wird. Ich sage immer an der Stelle auch so ein Beispiel, das ist der Blinddarm, der hat keine Funktion, aber manchmal macht er Ärger. Also wenn du nur als Blinddarm hier bist und Ärger machst, wirst du herausgeschnitten. Der Herr wird dich abschneiden. Also schau, dass du eine Funktion hast. Wirksam, damit der Leib wächst und in die Reife kommt. Hier erkennen wir sehr deutlich, dass jeder Christ eine Aufgabe und eine Verantwortung hat. Lass dich hineinrufen, weil du wirst sonst auf zwei Seiten hinken. Du wirst zerrissen sein in deinem Leben, in deinem Denken. Lass dich mit hinübernehmen und lass dich vom Herrn segnen mit einer Verantwortung. Von der Position her sind wir alle gleich. Es gibt keine Hierarchie im Reich Gottes. Von der Position her sind wir alle gleich, nämlich Kinder Gottes. Du und ich bist das gleiche Kind Gottes wie ich und wie Jesus. Er ist der Erstgeborene unter vielen Schwestern und Brüdern. Stell dir mal das vor. Ich habe gestern oder vorgestern gepostet, es gibt ein Geheimnis, das können wir nur im Glauben annehmen. Wir werden es nie und nie verstehen, dass Gott uns zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Das ist eine Dimension, die können wir nicht fassen. Das können wir mit unserem Verstand, mit unserer Vernunft nicht fassen. Das können wir nur im Glauben annehmen. Mehr können wir da nicht. Aus dem Wort Gottes wissen wir, dass wir aus dem Glauben an Jesus Christus durch Gottes Gnade gerettet sind. Wir können einfach gar nichts dazu beitragen. Also das heißt, Gott liebt uns nicht mehr, ob wir jetzt Verantwortung übernehmen oder nicht. Die Liebe Gottes bleibt immer gleich, aber du wirst im Himmel in der Besenkammer sein und ich werde vielleicht über große Stadt regieren. Da ist der Unterschied. Tatsächlich, es gibt Lohn im Himmel. Lies mal die Bibel nochmal, Lukas. Es gibt Lohn im Himmel und wenn du hier deine Zeit nicht nutzt und auskaufst, gibt es wenig Lohn, vielleicht sogar werden die Fußsohlen gesalzen. Also, wenn jemand im Herzen glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist und dies mit seinem Munde auch bekennt, so ist er gerettet. Römer 10, 9 bis 10. Die Bibel nennt das geistliche Neugeburt. Das werden wir gleich nochmal erläutern. Das ist eines der sieben Merkmale eines Christen. Natürlich braucht ein geistlich Neugeborener viel Fürsorge, Liebe und Zuwendung. Auch dafür ist die Gemeinde da. Aber die Maela, die ist jetzt sehr abhängig von den Eltern. Aber jeden Tag kriegt sie Nahrung und jeden Tag wird sie ein bisschen kräftiger und größer und stärker. Und irgendwann einmal wird sie also eigene Aufgaben schon übernehmen, der Mama helfen im Haushalt, was weiß ich. Und so ist es bei uns auch. Am Anfang natürlich erlaubt es Gott schon, dass wir das Fläschchen bekommen. Aber jeden Sonntag im Gottesdienst sich das Fläschchen geben zu lassen, um irgendwie sich über die Woche zu retten, das ist nicht der Plan Gottes. Das, glaube ich, haben wir alle verstanden. Die entscheidende Frage ist nun, ist die Gemeinde für die Christen da, als Zufluchtsort vor einer bösen Welt, zur sonntäglichen Unterhaltung, als Konsumtempel für verwöhnte Christen? Mal schauen, was er heute wieder bringt, der Reinhold, ob es langweilig ist oder aufregend. Nein. Oder ist die Gemeinde für die Welt da? Im Internet erkläre ich, was Welt bedeutet für uns. Euch brauche ich es nicht erklären. Darum habe ich das hier weggelassen. Damit wir der Welt den Plan und das Erlösungswerk Gottes mitteilen, ein neues Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes, ein Leben voller Liebe und Fürsorge vorleben. Das bedeutet also, das ist ganz wichtig, ob du möchtest oder nicht, in dem Moment, wo wir uns outen und sagen, wir sind Christ, stehen wir auf dem Prüfstand. Du wirst geprüft werden und die werden schauen, wie gehst du jetzt mit Situationen um. Und daran werden sie messen, wie stark dein Glaube und deine Beziehung zu ist. Nicht da, was aus dem Mund rauskommt, sondern wie meisterst du diese Situationen in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Redest du kritisch über deine Nachbarn oder betest du für die? Bist du der Richter, der alles richtet, ja, und lästert? Haben wir ja gelesen, Epheser Kapitel 4, das sollen wir ja nicht machen. Die Antwort ist uns allen klar. Klar ist auch, dass die Gemeinde eine vielfältige Aufgabe und Verantwortung hat. Du und ich, wir haben eine unglaubliche Aufgabe und Verantwortung. Zunächst müssen die Verlorenen und Verletzten gerettet, versorgt, wiederhergestellt werden. Danach soll die Gemeinde für sie ein Trainingscamp sein, um sie ihrerseits fähig zu machen, nun andere zu retten, die verloren sind. Nur so werden wir zu einer wirksamen Heilsarmee Gottes, mit dem Sieger aller Sieger, Jesus Christus, der uns vorangeht. So, jetzt kommen wir zu den 7 Merkmalen eines Christen und zugleich zu den 7 Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft. Ich habe euch das jetzt gestern, das ist noch ganz druckfrisch, die Farbe ist noch ein bisschen feucht, zusammengeschrieben, die liegen da, und daneben die Mitgliedsanträge, kannst du dir eins mitnehmen. Und jetzt wollen wir diese 7 Merkmale eines Christenlebens und die 7 Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft in der Gemeinde Jesu besprechen. Das erste Merkmal ist Glaube und Bekenntnis. Das zweite Merkmal ist Umkehr und Glaubenstaufe. Das dritte Merkmal ist Anerkennung der Heiligen Schrift. Das vierte Merkmal ist Gemeinschaft. Wenn du und ich Glied sind am Leib, dann müssen wir als Leib wirklich Gemeinschaft haben, dann müssen wir miteinander wirken. Dann das fünfte Merkmal ist ein geistlicher Lebensstil. Was das bedeutet, kann nur sagen, lies Galater 5 neu. Engagement und Mitarbeit als 6. Merkmal und schließlich auch finanzielle Verantwortung. Ich habe mir so überlegt und habe gestern auch da am Adnan gegenüber ein bisschen mein Herz ausgeschüttet. Ich habe gesagt, Mensch, vielleicht haben wir alle miteinander das noch nicht richtig verstanden mit dem Geben. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, weil am nächsten Sonntag möchte ich das Thema mit euch ausbreiten. Aber irgendwie ist mir das in den Gedanken gekommen, geben wir in Gemeinden? Was ist das Motiv, wenn wir in Gemeinden geben? Ist wirklich das Motiv, dass wir verstanden haben, wir geben es Jesus, wir geben es Gott und er wird segnen und mich zurücksegnen? Oder geben wir es deswegen, weil hohe Kosten für Raum und Mitarbeitern das nötig machen? Und vielleicht überlegt der eine oder andere und sagt, wenn ich nicht gebe, findet vielleicht nächsten Sonntag kein Gottesdienst statt und ich habe keinen Ort, wo ich hingehen kann und unterhalten werde. und ein bisschen Spaß habe und ein bisschen ratschen kann. Ist das, weil, habe ich gesagt, Adnan, dann müssen wir Sachzwänge aufbauen, damit die Menschen geben. Aber wir haben keine Sachzwänge. Wir haben keine Sachzwänge in der Form, dass wir sagen, wenn ihr nicht euren Geldbeutel aufmacht, dann findet nächsten Sonntag vielleicht kein Gottesdienst statt, weil wir die Miete nicht zahlen können und die Mitarbeiter. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Aber wir werden feststellen, finanzielle Verantwortung heißt nicht den Samen selber fressen, sondern auszusehen. Also umso mehr wirst du in unserer Gemeindeform Motivation haben, Jesus zu geben, weil wir werden es ausstreuen. Wir werden es nicht selber verbrauchen. Aber lass dich deswegen bitte nicht abhalten, aus Liebe zu Gott zu geben, damit es ein Segen wird und für dich auch, damit du zurückgesegnet wirst. Und wir werden nächste Woche sehr intensiv reden über den Zehnten. Ist der Zehnte noch neutestamentlich zu rechtfertigen? Was sagt Gott über dieses Thema? Was sagt Jesus? Das werden wir nächsten Sonntag miteinander studieren. Finanzielle Verantwortung. So, wir kommen zum ersten Merkmal eines Christen, Glaube und Bekenntnis. Glaube an Jesus Christus und das Bekenntnis, dass er der Herr meines Lebens ist. Und dazu jetzt das Wort Gottes in Römer 10, Vers 9 lesen wir: Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Und es ist jetzt interessant, was der Paulus da in dem Brief an seine Freunde in Rom nachschiebt. Er sagt, wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Also offensichtlich ist Gerechtigkeit und Rettung liegt an zwei Dingen. Im Herzen zu glauben und mit dem Munde zu bekennen. Nur im Herzen zu glauben, das reicht nicht aus. Jakobus sagt, du glaubst, dass nur einer Gott ist? Die Teufel glauben es auch und zittern. Das nutzt uns eigentlich wenig, im Herzen zu glauben. Wir müssen auch mit dem Munde bekennen. Er sagt nämlich im Vers 11, denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Und jetzt kommt der nächste Punkt, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Und wenn wir weiterlesen, dann sagt der Paulus, dass Jesus sagt, jeder, der mich vor den Menschen bekennt, den werde ich bekennen, vor den Engeln meines Vaters im Himmel seinen Namen bekennen. Also das ist wichtig, wenn du gerettet werden möchtest, reicht das Glauben nicht. Du musst es auch bekennen. Ein Christ hat auch ein Bekenntnis, ein Christ hat auch ein Zeugnis. Und da müssen wir den Mut haben, wer sich schämt, mich vor den Menschen zu bekennen, sagt Jesus, den werde ich auch nicht vor den Engeln meines Vaters im Himmel bekennen. Also das ist schon wichtig, dass wir verstehen, Glaube allein rettet uns nicht, sondern Glaube und Bekenntnis. Bitte nimm dies zu Herzen und lies diesbezüglich deine Bibel neu. Wir kommen zur zweiten Voraussetzung oder zum zweiten Merkmal eines Christenlebens, Umkehr und Glaubenstaufe. Als sichtbarer Beweis dafür, dass mein altes Leben mit Christus begraben ist und ich mit ihm auferstanden bin. Weil die Frage ist ja, ist die Glaubenstaufe, also die Entscheidung, ich glaube an Jesus Christus und lasse mich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen, ist das heilsentscheidend oder nicht? Das ist eine Frage, die kann man hundertprozentig nicht beantworten. Die Bibel lässt es auch offen. Da gibt es verschiedene Bibelstellen. Petrus tritt auf Pfingsten, zu Pfingsten auf. Sie sind gerade erfüllt mit dem Heiligen Geist und er predigt. Und die Menschen sind so angerührt vom Heiligen Geist und sagt, was sollen wir tun? Und Jesus sagt, glaubt an den Herrn Jesus Christus und lasst euch taufen. An anderer Stelle heißt es, an mehreren Stellen, wer an Jesus Christus glaubt und es bekennt, der ist gerettet. Und dass die Taufe eben Symbolcharakter hat, wo wir quasi symbolisch mit Christus sterben, beim Untertauchen, und wir gereinigt werden von unseren Sünden und auferstehen zu einem neuen Leben. Ich glaube, retten tut uns der Glaube an Jesus Christus und das Bekenntnis seines Namens. Und die Taufe ist meine persönliche Meinung. Die Taufe ist ein symbolischer Akt, dass er mit Christus, mein altes Leben mit Christus beendet ist und dass ich zu einem neuen Leben auferstanden bin. Wer ist nicht getauft? Wer hat keine Glaubenstaufe? Ha? Eins, zwei? Noch jemand? Drei? Gisela? Auch keine Glaubenstaufe? Vier? Also wir werden einen Tauftermin festlegen. Wir werden einen Tauftermin festlegen. Ist ein Glaubensschritt, ein Gehorsamsschritt als Baby. Doch, wenn du dich entschieden hast, das ist gut, aber die Glaubenstaufe ist ein Gehorsamsschritt und ein äußeres Zeichen an die sichtbare, unsichtbare Welt. Glaub es mir, komm zum Taufunterricht, dann werden wir das klären miteinander. Das können wir heute nicht klären, aber wir werden Taufunterricht anbieten und eine Taufe. Keiner soll ausgeschlossen werden von einem geheiligten Leben. So, Umkehr und Glaubenstaufe als sichtbarer Beweis, dass mein altes Leben mit Christus begraben ist und ich mit ihm auferstanden bin. Was sagt die Bibel? Da ist jetzt diese Geschichte, wo der Petrus nach Pfingsten auftritt. Apostelgeschichte 2,38. Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf, jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. So, hier könnte man hineininterpretieren. Du musst dich taufen lassen, damit Gott dir deine Sünden vergibt und den Heiligen Geist empfängst. Ich glaube persönlich, Reinhold Tallhofer wieder, dass die Taufe sehr viel auch mit der Kraft des Heiligen Geistes auf sich hat. Kannst du dich erinnern, wo Jesus von Johannes getauft worden ist und dann kam der Heilige Geist in Kraft auf ihn? Ich glaube, dass das, was wir in charismatischen Kreisen hantieren, dass wir sagen, da gibt es einen gesalbten Heiligen, der die Hände auflegt und dann empfängt er den Heiligen Geist. Das werden wir auch prüfen. Ich glaube, dass das nicht konsequent schriftgemäß ist. Wir müssen immer schauen, sola scriptura, was sagt die Heilige Schrift? Ja? Und die Heilige Schrift sagt, der Heilige Geist wird nicht durch Handauflegung gegeben, ein für alle Mal, sondern Paulus schreibt sie an die Epheser, werdet voll Geistes. Und was ist die Voraussetzung? Nicht, dass ein gesalbter Mann dir die Hände auflegt, das sagt der Paulus nicht, sondern er sagt, hör auf zu lügen, zu betrügen, zu stehlen und Unsinn zu treiben. Werdet voll Geistes. Das ist die Voraussetzung. Das haben wir draus gemacht, weil ein, zwei Stellen in der Bibel, wo dann die Apostel nach Samarien gehen und dann die Hände auflegen, dann empfangen den Heiligen Geist, das war damals. Das ist heute nicht der Weg, voll Geistes zu werden.
Es ist ja, glaube ich auch, wenn ich es sagen darf an der Stelle, wie eine Art Initialzündung. Es ist schon etwas vermittelt worden in dem Moment, wo du dich taufen lässt, ist ein, wie der Reinhold gesagt hat, ein Gehorsamsschritt, auch gegen die unsichtbaren Welt. Und ich will das aus meiner eigenen Tauferfahrung kurz berichten. Ich bin vor 15 Jahren, fast 16 Jahren, jetzt bin ich errettet worden, bin dann in die Gemeinde gekommen, war dann auch in einer in einer charismatischen, neu gegründeten Gemeinde und habe da einiges erfahren, aber über Taufe habe ich mir 8 Jahre lang keine Gedanken gemacht, weil ich gesagt habe, Taufe ist für mich, ist ja schon Erfolg irgendwo und ob ich das jetzt da noch mache, ich war erfüllt mit dem Heiligen Geist, ich habe in Sprachen geredet, wozu brauche ich das? Und es hat mir der Heilige Geist beim Bibelstudium eines Tages nach 8 Jahren in der Früh klar gemacht, ich will, dass du dich taufen lässt. Und ich konnte gar nicht anders. Ich habe meinen Pastor angerufen, habe gesagt, Nobby, ich möchte getauft werden. Dann hat er gesagt, ja, machen wir nächsten Monat, machen wir einen Tauftermin. Nein, habe ich gesagt, du hast mich falsch verstanden. Ich möchte getauft werden, jetzt. Das war mir so dringlich. Dann hat er gesagt, jetzt bist du 8 Jahre Christ und machst da so einen Zinnober. Habe ich gesagt, ja, habe ich ihm das erklärt, der Heilige Geist hat mir das aufs Herz gelegt und hat gesagt, also gut, Kompromiss, kannst noch bis Sonntag warten. Das war am Donnerstag, glaube ich. Ich sage, also gut, bis Sonntag. Ich konnte es kaum abwarten. Und es war im August, der kälteste Augusttag, glaube ich, seit 20 Jahren. Wir hatten 11 Grad Außentemperatur und das Wasser war 15 Grad in der Rednitz in Nürnberg. Aber ich konnte es nicht erwarten, getauft zu werden. Und ich sage dir eins, in dem Moment, wo du getauft wirst, wirst du markiert für Jesus. Das ist eine für die unsichtbare Welt ist deine Entscheidung, die du mit der Taufe besiegelst, ein Zeichen, dass du jetzt ein Ziel wirst, eine Zielscheibe für den Teufel, aber auch gleichzeitig im Segen Gottes wandelst und die Angriffe des Feindes überstehen kannst. Und das habe ich so gespürt in meinem Leben nach dieser Entscheidung, nach dieser Taufe, wie selten etwas anderes zuvor.
Super, Dankeschön. So, hier ist also, könnte man herausnehmen oder interpretieren, Taufe ist heilsentscheidend. Jetzt schauen wir mal weiter, was die Schrift sonst noch sagt. In Markus 16,16, denn wer glaubt und getauft ist, hier spricht Jesus selbst, der wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Also wir sehen hier zwei Bibelstellen, wo die Taufe und der Glaube heilsnotwendig dargestellt werden. Wir können das nicht wegdiskutieren. Das steht einfach so geschrieben. Und in Matthäus 28,19, beides Markus 16 und Matthäus 28 sind ja letzte Worte Jesu, Missionsbefehl. Er sagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also die Taufe ist elementar wichtig. Jesus selber spricht hier, der Heilige Geist durch Paulus am Pfingsten spricht hier. Die Taufe ist im Wort Gottes ganz ein entscheidender Punkt. Ob es jetzt heilsnotwendig ist oder nicht, lass ich mal dahingestellt. Lass dich einfach taufen, weil es in der Bibel steht. Drittens ist Anerkennung der Heiligen Schrift. Das dritte Merkmal eines wiedergeborenen Christen, der eine persönliche Beziehung zu Gott, dem Vater, durch Jesus Christus hat. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich bin Christ, aber das sind Namenschristen. Die kennen Gott gar nicht. Sie haben keine persönliche Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Und da gerade bei meinen Bergwanderungen komme ich immer wieder mal ins Gespräch und dann sagen die, ja, wir sind auch Christen. Ja, wir glauben auch, aber so nicht. Wir glauben schon, dass es irgendwas gibt, ja, sagen die dann. Wie kann Gott das zulassen, wenn es ihn gibt? Ja, dann bist du natürlich herausgefordert. Ja, dann gibt es nur eines, wie wir gestern gesagt haben, gesagt, Peter, wir leben in einer gefallenen Welt. Der Mensch hat dem Teufel mehr vertraut als Gott. Und dadurch ist der Mensch von Gott getrennt. Aber Gott ist in seinem Sohn ans Kreuz gegangen für die Sünden dieser Welt. Nur das glaubt ja die Menschheit nicht. Aber jeder, der es glaubt, der ist herausgerettet aus dieser gefallenen, verlorenen Welt. Und nimm das bitte mit für dich und für deine Frau. Und dann hat er aufgehört mit dem Schimpfen auf Gott. Weil die Tatsache, die war ihm wahrscheinlich im Unterbewusstsein noch bekannt, dass Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist. Und darüber wird er wahrscheinlich nachgedacht haben. Aber da brauchst du nicht weiter diskutieren. Du kannst es ihm nicht sagen und dann sagen, okay, zieh fröhlich deiner Straße, sei gesegnet, Halleluja, und weiter geht's. Was er damit macht, ist nicht unsere Sache. Das Wort bringt Frucht. Lies mal das Gleichnis vom Sämann von Jesus. Er sagt, das Wort, wenn's ist wie der Same, der auf einen guten Boden fällt und dann 30, 60, 100-fältig Frucht bringt. Halleluja, wie entspannt uns das. Wir bringen nicht die Frucht. Das Wort Gottes bringt die Frucht. Das macht uns wirklich gelassen und entspannt uns. So, als nächstes Anerkennung der Heiligen Schrift. Da gibt es ja heute, die sagen ja, was, das ist ja Lachnummer. Du glaubst noch, was in dem Märchenbuch steht. Du glaubst wahrscheinlich auch noch, dass die Jungfrauengeburt stattgefunden hat. Du glaubst vielleicht sogar, dass es eine Hölle und einen Teufel gibt. Wie naiv bist denn du? Ja, 1700 noch was haben wir die Aufklärung gehabt. Jetzt glaubst du immer noch solche Märchen, du Dummkopf da. Ja. Aber da sind wir wirklich da ganz konsequent. Sola Scriptura. Wenn das, was du sagst, nicht in der Heiligen Schrift zu finden ist, dann ist es für mich nicht relevant. In Bezug auf geistliche Dinge. als Grundlage für das persönliche und gemeindliche Leben. Wir müssen immer wieder zurück zum Anfang, und das ist das Wort Gottes. Und ich stelle fest, mit all den Managementmethoden und Führungsprinzipien, wenn wir zurückkehren, der größte Führer aller Zeiten war Jesus Christus. Er hat mit 12 unbedarften jungen Burschen das ganze Universum gerockt, bis heute. Und wenn wir von Führung was lernen wollen, müssen wir zu Jesus gehen, weil der ist das größte Führungsgenie in der ganzen Weltgeschichte. Nicht Adolf, sondern Jesus. Jesus. Adolf war es auch nicht, der Satan in Adolf, der ist auch ein Führungsgenie. Der Teufel Luzifer ist auch ein gigantisches Führungsgenie. Der hat 30% der Engel überzeugt, dass sie Gott nicht brauchen, dass sie selber auch Gott sind. Führungsgenie. Motivator. Und der ist so verbohrt, dass er bis heute nicht verstanden hat, dass er auf ewig verloren hat. Er macht weiter, als wäre nichts. Er versteht nicht, dass er am Kreuz die größte Niederlage erlebt hat, die es in der Weltgeschichte gibt. Er macht weiter. Er glaubt immer noch, er könnte den Plan Gottes vereiteln. Unverbesserlicher. Hätte ich beinahe was gesagt mit I.
Was er machen kann, er kann die Leute belügen. Und möglichst viele noch mitnehmen in das Schicksal, das ihm schon beschlossen
ist. Und das Allerschlimmste ist, er benutzt sogar das Wort Gottes, um uns zu belügen. In wie vielen Kirchen ist der Teufel derjenige, der das Wort verkündigt? Glaubst du mir das? Mit Jesus hat er auch so gehandelt. Er hat gesagt, es steht geschrieben, Jesus gegenüber. Welche Unverschämtheit. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Und er sagt, es steht geschrieben. Stell dir mal das vor. Und ich glaube, dass dieser religiöse Geist den Leib Christi wieder umklammert, wo wir ein Kuschel-Evangelium hören. Aber das hat Jesus nie verkündigt. Er hat uns immer herausgefordert. Das Kuschel-Evangelium ist nicht von Jesus. Lies mal die Bibel neu. Das kommt von einem anderen Geist. Die Frage ist, haben wir den gleichen Gott? Hast du den gleichen Gott wie ich? Und hast du das gleiche Wort Gottes wie ich? Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis unser Innerstes, bis in unsere Seele, in unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Und wir müssen immer wieder prüfen, stimmt das, was der da sagt, mit dem Wort Gottes überein? Finde das im Wort Gottes. Weil alles, was wir wissen müssen, hat Gott in seinem Wort niedergeschrieben. Was dort drin nicht steht, das hat Gott nicht vorgehabt, dass es uns sagt. Alles, was da drin steht, ist das, was wir brauchen. Nicht mehr, nicht weniger. In 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16, schreibt der Paulus an seinen Freund Timotheus, und das ist übrigens kein Pastoralbrief, sondern ein apostolischer Brief. Da wird immer von den Pastoralbriefen gesprochen, dieser Quatsch, den hat ein Apostel geschrieben und kein Pastor. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben, sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Ja, und was ist das für ein Leben, wie es Gott gefällt? Er sagt, jeder Baum, der keine Frucht bringt, wird umgehauen. Ach, lieber Gott, ich glaube doch an Jesus und ich gehe doch jeden Sonntag in die Kirche und ich bete doch, dass du mich segnest. Jetzt soll ich noch Frucht bringen? Was meinst du denn? Was ist denn die Frucht? Ja, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr dir viel Frucht bringen. Eine jede Rebe, die keine Frucht bringt, wird abgeschnitten und ins Feuer geschmissen. Wie? Wie? Jetzt habe ich noch einen Auftrag? Jawohl, einen Lebensauftrag. Wir haben einen Lebensauftrag. Weil sonst, Jesus hätte ja sonst seine Jünger gleich mit in den Himmel nehmen können, oder? Wenn es nur darum ginge, dass die in den Himmel kommen. Aber er hat gesagt, nee, geh jetzt hin und mach zu Jüngern alle Völker. Du hast einen Auftrag, ich auch. Und ob du wirklich glücklich wirst, hängt davon ab, ob du gehorsam bist, diesem Auftrag. Die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Ja, weil wir lesen dreimal in der Heiligen Schrift, insbesondere in der Offenbarung, wir sind erkauft für Gott. Christus hat uns mit seinem Blut erkauft für Gott. Wir gehören uns nicht mehr selber. Du kannst nicht mehr über dein Leben bestimmen, weil du gehörst Gott. Jesus Christus hat dich erkauft. Du warst in den Fängen des Teufels auf ewig verloren und Jesus Christus hat dich versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes. Und du kannst nicht mehr über dich selber bestimmen, weil Jesus hat einen Plan für dich. Und wenn wir glauben, wir wären autark und unabhängig, ist Rebellion, das ist Rebellion. Ich kann nicht mehr machen. Ich habe nach 16 Jahren in dem Aufbau einer Unternehmensgruppe, hat mich Gott da so unzufrieden gemacht, hat mich rausgeholt. Jetzt hätte ich sagen können, nein, ich bin mein eigener Herr. Das wäre vielleicht, hätte der Heilige Geist sie 3, 4, 5 Mal gemeldet und gesagt, aber das ist nicht der Plan Gottes. Und dann hätte er geschwiegen, dann hätte er mich in Ruhe gelassen und ich wäre meinen Weg gegangen. Aber ich wäre nicht so, ich möchte mein altes Leben nicht mehr haben. Ich habe gestern gelesen, dass der Luther geschrieben hat, wenn Gott für gering achtet, den macht er reich. Wenn Gott für gering achtet, den macht er reich. Lässt er zu, dass er Reichtum erwirbt. Warum? Weil das dann sein Gott wird. Weil die Liebe zum Geld ist die Ursache allen Übels. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Wenn Gott gering achtet, den macht er reich. Wie wahr, was für eine Wahrheit. Und ich pfeife auf den ganzen Reichtum. Ich bin heute viel glücklicher, obwohl ich jetzt nichts verdiene heute. Und in der Vorbereitung. Und die ganzen. Warum? Weil mein Lohn kommt von Gott. Und er ist auf ewig, auf ewig. Und den Lohn, das wünsche ich dir, dass du in die Bestimmung, in den Plan Gottes hineinfindest und sagst, ich bin im vollkommenen Willen Gottes. Ich brauche jeden Tag Gebet und die Führung durch den Heiligen Geist. Aber ich bin auf dem Weg, in den vollkommenen Willen Gottes zu kommen. Das wünsche ich dir, weil ich weiß, mich hat es unendlich erfüllt und glücklich gemacht.
Darf ich was zur Frucht sagen? Ich glaube, meine Überzeugung, dass Frucht die unausweichliche Konsequenz einer Nachfolge Christi ist in deinem Leben. Brauchst du über Frucht keine Gedanken zu machen, wenn du Jesus nachfolgst. Es wird heute oft gelehrt, dass vielleicht die Nachfolge als Jüngerschaftskurs vermittelt wird oder irgend sowas und dass das für besonders ambitionierte Christen ist. Aber ich glaube, Nachfolge, das ist ein Grundfundament, wie wir es jetzt da an diesen Punkten sehen, für jeden Christen ist gerufen in die Nachfolge. Es ist nicht jeder gerufen, vielleicht nach Pakistan zu gehen jetzt und das Evangelium dort zu predigen, sondern da, wo du stehst, bist du in die Nachfolge Christi gerufen und da wirst du Frucht bringen. Das ist unauflöslich miteinander verwoben. Und wenn du keine Frucht bringst, kannst du auch kein Nachfolger sein. Das ist der Umkehrschluss, oder?
Ja klar, wenn das stimmt, dass Jesus der Weinstock ist, Zielwasser trinken, Oliver, wenn das stimmt, dass Jesus der Weinstock ist und wir sind die Rebe, dann hat der Frank hundertprozentig recht. Du kannst es nicht verhindern, dass der Saft durch dich fließt und dass da was passiert. Und jetzt lass uns einmal das Wort Gottes wieder anschauen. Ich sage, Gemeinschaft untereinander und mit Gott durch regelmäßigen Gottesdienstbesuch, Studium des Wortes Gottes und Gebet. Es ist dreifach. Untereinander, mit Gott und seinem Wort. Und das ist wichtig, Gemeinschaft ist also nicht nur, dass wir untereinander Gemeinschaft haben. Und ich kann euch sagen, diese enge Gemeinschaft jetzt zum Beispiel mit dem Adnan, wenn wir telefonieren mehrmals am Tag und Mail hin und her und am Samstag haben wir die fortschreitende Offenbarung. Ich kann dir sagen, das bewirkt ein Wachstum und eine Festigkeit und eine Glaubenssicherheit. Das möchte ich nie mehr missen. Das ist so, such dir jemanden, mit dem du so enge Gemeinschaft hast. Das ist für mich so ein Segen. Ich bin jetzt seit 30 Jahren überzeugter Christ und tue alles, um einigermaßen im vollkommenen Willen Gottes zu leben. Aber was das für ein Segen ist für mich. Und wenn du den Adnan fragst, mag ich ja dir seine Antwort geben. Aber ich sage dir, für mich ist es ein Riesensegen. und such dir jemanden, mit dem du so eine Gemeinschaft hast, wo du die Rollladen hochziehen darfst, wo du sein darfst, wo du ehrlich sein darfst, wo du keine Angst haben musst, wenn du dein wahres Gesicht zeigst. Du brauchst jemanden. Du brauchst jemanden. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das zulässt und dass du aufmachst und dass du mit jemandem so eine enge Gemeinschaft hast. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Ich lerne unglaublich viel vom Adnan und ich hoffe, dass umgekehrt das Gleiche ist. Der inspiriert mich immer wieder. Bei jedem Gespräch bin ich inspiriert und erquickt und erfrischt und freue mich. Und ich hoffe, dass es für ihn das Gleiche ist. Aber für mich ist es so. So einen Freund zu haben, so einen Freund wie den Adnan habe ich mein ganzes Leben noch nicht gehabt. Das ist so was Schönes und ich möchte es dir nur wünschen, dass du sowas erlebst. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde. Jetzt wird es ganz konkret, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Ich brauche dich und du brauchst mich. Und das ist schön, weil das ist auch das Funktionsprinzip am Leib Christi. Johannes 17, Vers 17, lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Und in dieser engen und intimen Beziehung zu einem Freund, einer Freundin, erlebst du Jesus. Du spürst Jesus. So wirkt Jesus, ganz natürlich, übernatürlich. Jesus schickt dir nicht jeden Tag einen Engel, aber er schickt dir ein Gespräch mit dem Adnan und er schickt dir ein Gespräch mit dem Frank, mit der Angelika, mit dem Paul. So wirkt Jesus, ganz natürlich, übernatürlich. Fünftens, geistlicher Lebensstil. Ein paar Minuten haben wir noch, wir kommen durch. Bewusste Entscheidung im Geist zu wandeln. Ich kann jetzt nicht das ganze Galater Kapitel 5 hier aufführen, lies es selber, aber nur ein paar wenige Auszüge. Galater 5 und 6 ist so ein wunderbares Beispiel, zu wandeln im Geist statt im Fleisch. Darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Warum? Weil das Leben im Fleisch ist der Tod. Im Geist, das ist Leben. Und Herrlichkeit, das ist Licht, das ist Kraft, das ist Freude, das ist Zuversicht, das ist Hoffnung. Du kannst andere Menschen anstecken mit deiner Kraft. Das ist förmlich ein Energiefeld, das von dir ausgeht, weil die größte Energie im ganzen Universum die Liebe Gottes in dir ist. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor, Liebe, Freude, Frieden. Wisst ihr, wir gieren manchmal so nach den Gaben des Geistes, aber wisst ihr, dass die Frucht des Geistes viel wichtiger ist, dass wir in das Ebenbild, den Charakter Jesu Christi umgeformt werden. Es gibt diese neunfältige Frucht des Geistes in uns, Galater 5, Vers 22. Und es gibt auch grundsätzlich neun Gaben, neun grundsätzliche Gaben. Es gibt viel mehr des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist wirkt, wie er will, aber das da, das formt dich um und das Bild Jesu, die Frucht unseres Geistes und das bringt auch der Heilige Geist hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit oder Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Das ist das, was der Geist in dir hervorbringt, wenn du mit dem Geist Gemeinschaft hast. Durch Gottes Geist haben wir ein neues Leben, darum lasst uns jetzt auch unser Leben in der Kraft des Geistes führen. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir geistlich leben können. Engagement und Mitarbeit in der Gemeinde. Jedem von uns hat Gott unterschiedliche Gaben gegeben und wir sind aufeinander angewiesen. Du hast Gaben, die ich nicht habe. Übrigens, ich darf euch sagen, dass wir heute den Josua zum zweiten stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden gewählt haben. Lasst uns ihm gratulieren. Applaudieren. Paulus schreibt wieder an seine Freunde in Rom, Kapitel 12, Vers 4, unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. So ist es mit dem Leib Christi. Du hast Funktionen, Aufgaben, Talente, die ich nicht habe, die der Frank nicht hat, die der Adnan nicht hat, aber du hast es. Und wir brauchen diese Begabung. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib Christi und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Praktischen Dienst, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. In der Gemeinde, jedem von uns sind also diese unterschiedlichen Gaben gegeben. Und er fährt weiter im Vers 8, wer andere ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer beauftragt ist, die Armen zu versorgen, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setzt sich ganz für sie ein. Wer Kranke und Alte zu pflegen hat, der soll es gern tun. Also wir sehen, die Gemeindeleitung kann das alleine nicht bewältigen. Wir zusammen sind der Leib Christi. Und du bist genauso viel wert als ein Gemeindeleiter und nicht weniger. So, wir kommen zum Schluss. Siebtens, finanzielle Verantwortung. Alles, was wir sind und haben, gehört Gott. Wir sind lediglich Verwalter des uns anvertrauten Vermögens. Da wollen wir nächsten Sonntag ein bisschen mehr hören davon. Aber jetzt zu diesem Punkt komprimiert im 2. Korinther, schreibt der Paulus im Kapitel 9, Vers 6, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Ich kann euch sagen, in der Bibel steht, ich glaube, Salomo hat es gesagt, er hat noch nie einen Heiligen gesehen, dessen Kinder betteln hätten müssen. Und ich kann euch sagen, ich bin damals vor 1986 heraus aus diesem ganzen System, Versorgungssystem, Aufgabensystem und ich habe noch nie betteln müssen. Gott versorgt mich. Gott versorgt mich. Ich kann nur über das reden, was ich selber erlebt habe. Und ich verspreche dir, wenn du für Gott Zeit investierst, du wirst es vielfältig zurückbekommen. Was ich Zeit investiere in den Leib Christi und ich habe immer genügend Zeit. Gunti. Ja, danke. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Du wirst nächsten Sonntag von mir erfahren, über die 10% brauchst du gar keine Gedanken machen. Doch geht's geben noch nicht los. Beim 11% geht's geben los. Das hat Christus nicht außer Kraft gesetzt, gell? Ja, das heißt ja, ihr habt gelesen, du sollst deinen Freund lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Ja. Der 10. ist nicht dein Geben. Über den brauchst du gar keine Gedanken machen. Da riechst du einen Dauerauftrag ein und überweist es direkt Jesus. Jeden Monat. Über das brauchen wir nicht reden. Das gehört Gott, das gehört dir sowieso nicht. Wir reden über die 90% im Neuen Testament. Weil Gott hat dich erkauft. Du gehörst dir nicht mehr selbst. Wie viel von den 90% du wofür verwenden darfst, das muss Jesus fragen. Herrlich befreiend, oder? Herr, ich mache das, was du mir sagst und du musst mich versorgen. Du versorgst mich. Das ist Glaube in Aktion. Alles andere ist nicht Glaube. Ist nicht Glaube. So soll jeder für sich selbst entscheiden. Ich schreibe dir das nicht vor. Ich sage dir nur eins. Die 10%, mach dir keine Gedanken drüber. Mach einen Dauerauftrag Jesus Christus, Himmelskonto. Und dann denk drüber nach, was du mit den 90 machst. Alles, was wir sind und haben, gehört Gott. Wir sind lediglich Verwalter. Schau mal her, was da dazu in der Bibel steht. Übrigens, der Adnan und ich, wir stecken uns das Geld nicht in die Ärmel. Gebt den Armen. Nein, wir haben einen klaren Auftrag. Wir wollen den Nöten der Menschen begegnen. Wir wollen nicht den Samen selber fressen, wir wollen ausstreuen. Weil ich glaube, das ist der Plan Gottes. Und du gibst nicht jetzt für irgendeinen Arbeitslosen in Grafing, du gibst Jesus, damit er dich segnen kann. Verstehst du das? Wir haben die Verantwortung, diese Gelder richtig einzusetzen. Wir werden es mit euch abstimmen, keine Frage. Jedes Projekt werden wir hier entscheiden. Aber du gibst es nicht uns und auch nicht den Grafingern, du gibst es Jesus. Das ist ganz wichtig. Wenn aber ein Verwalter unzuverlässig ist und im Stillen denkt, ach was, es dauert bestimmt noch lange, bis mein Herr kommt und er fängt an, seine Mitarbeiter zu schlagen, zu schlemmen, sich zu betrinken, dann wird die Rückkehr seines Herrn ihn völlig überraschen. Sein Herr kommt, wenn er nicht damit rechnet. Er wird den unzuverlässigen Verwalter hart bestrafen und ihm den Lohn geben, den die Gottlosen verdienen. Weißt du, was die Gottlosen für einen Lohn verdienen? In den Feuersee geschmissen. Grausame Realität. Der liebe Gott, der macht doch sowas nicht. Ja, dann lies mal sein Wort. Er wird den unzuverlässigen Verwalter hart bestrafen und ihm den Lohn geben, den die Gottlosen verdienen. Welchen Lohn verdienen die Gottlosen? Muss ich dir nicht sagen. Kannst selber nachlesen. Stimmt's?
Gleichzeitig setzt aber auch den unzuverlässigen Verwalter mit einem Gottlosen
gleich. Genau. Das ist der Punkt. Wie verwaltest du das dir anvertraute Vermögen? Stimmt es, dass du nackt gekommen bist oder hast du was mitgebracht? Dann ist es doch so, dass alles, was du hast, hat dir Gott gegeben. Ich sage oft zu meiner Frau, Mensch, ich bin so dankbar für das, was uns Gott gegeben hat. Das Haus, keine Schulden, keine Sorgen. Ja, aber wir haben hart arbeiten müssen dafür, sagt dann. Das wird so, ja stimmt, aber nur weil wir uns Gott die Kraft und die Gesundheit gegeben hat, haben wir hart arbeiten können. Das kommt doch alles von Gott. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, weil wenn du im Rollstuhl sitzt und nichts mehr machen kannst. Alles, was wir sind und haben, gehört Gott. Lukas 12, es geht weiter ganz kurz noch. Der Verwalter, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber bewusst nicht danach richtet, wird schwer bestraft werden. Wer dagegen falsch handelt, ohne es zu wissen, wird mit einer leichteren Strafe davonkommen. So wird von jedem, der viel bekommen hat, auch viel erwartet. Denn wem viel anvertraut wurde, von dem verlangt man umso mehr. Ja, jetzt möchte ich noch füreinander beten. Ich möchte für euch beten zum Schluss noch. Und wenn jemand noch ein Gebetsanliegen hat, tut es euch zusammen. Betet füreinander, bitte. Lasst uns aufstehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.